Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Ich grüße Sie. Wir haben nicht überlebt, um Opfer zu bleiben. Das entspricht der Haltung vieler Israelis auch heute, fast 80 Jahre nach Kriegsende und gerade jetzt wieder angesichts des Terrors gegen Juden. Der Satz steht aber auch im neuen Comic von Barbara Jelin. Emmy Abel, die Farbe der Erinnerung, und fungiert da ja wie ein Leitspruch dieser dokumentarischen Erzählung über eine Überlebende der Shoah. Jelin hat immer wieder mit der holländischen Jüdin Emmy Abel gesprochen über den Horror in den Konzentrationslagern und auch danach und diese Erinnerungen und Erinnerungslücken in Bilder gefasst, die trotz allem Stärke und Lebensmut verbreiten. Journalistin und Missy-Magazin-Herausgeberin Sonja Eismann hat sich Emmy Abel genauer angeschaut und mit der Autorin Barbara Jelin gesprochen. Willkommen im Studio.
Hallo.
Ja, Sonja Eismann, wie lässt sich denn so eine Geschichte wie die von Emmy Abel, die ihre Eltern und Großeltern im Holocaust verloren hat, in einer, ja, in einem Comic, in einer Graphic Novel erzählen, zumal dann auch noch aus einer deutschen Perspektive?
Ja, wir wissen ja spätestens seit Art Spiegelmans Comic Maus, dass das prinzipiell möglich, wenn auch immer noch manchmal umstritten ist. Und es gibt tatsächlich auch eine Stelle im Comic selbst, wo Barbara Jelin Emmy Abel fragt, ob sie glaubt, dass ich ihre Lebensgeschichte so erzählen lasse. Und Emmy Abel sagt dann sehr skeptisch, ich bin mir nicht sicher. Und in Barbara Jelins Graphic Novel über ihre Oma Irmina von 2014, da hat sie sich schon mit dem NS aus Täterperspektive befasst, da ihre Oma, das ist so leicht autobiografisch, eben als Mitläuferin mit einem SS-Mann verheiratet war. Mhm. Nun wendet sie die Perspektive. Sie hat Emmy Abel in der Gedenkstätte Ravensbrück kennengelernt, wo diese einmal jährlich mit jungen Menschen spricht. Und seitdem hat sie eben sie immer wieder getroffen und aus diesem ständig fortlaufenden Dialog das Buch entwickelt.
Dieses Buch ist ein Buch, was nur aus einer Begegnung entstehen konnte. Also nur durch diese Zeit, die wir miteinander sprechen konnten, in denen alle diese Geschichte, dieses Leben erzählt werden konnte und in der Emmy aber auch abstecken konnte, was wird erzählt, was kann erzählt werden, was möchte sie erzählt haben und was auch nicht. Dieser Dialog ist, denke ich, grundlegend gewesen.
Genau, der Comic erzählt eben von diesen Treffen, von den Gesprächen und natürlich auch von den Erinnerungen von Emmy Abel. Und die sind wirklich kaum auszuhalten, weil Emmy mit 4,5 Jahren von Den Haag aus ins KZ kam und kurz nach der Befreiung ihrer völlig entkräfteten Mutter beim Sterben zusehen musste. Und ganz im Kontrast dazu stehen aber die sonnigen, fröhlichen Bilder von heute, in denen Emmy eben in ihrem Zuhause in Israel von ihren Töchtern umgeben ist. Ein Ausbund an Stärke und Bestimmtheit. Und trotzdem wird aber deutlich, dass das Grauen hier immer mit dabei ist. Und wie Barbara Jelin diese Ambivalenz wiedergibt, wie sie Abel mit deren so knappen und kristallklaren Worten sprechen lässt und sich dabei selbst eben als Erbin der Täternation nicht ausklammert, aber trotzdem eben möglichst wenig Raum einnimmt, das ist wirklich sehr eindrucksvoll.
Und dieser Comic trägt ja eben diesen Untertitel, die Farbe der Erinnerung. Vielleicht kann man das verraten, welche Farbe ist es denn?
Ja, also diese Farbe ist eindeutig schwarz, das sagt Emmy Abel selbst, denn natürlich ist das Unfassbare, was sie in den Lagern Westerbork, Amersfoort, Ravensbrück und Bergen-Belsen erlebt hat, mit tiefster Düsterkeit verbunden. Sie spricht damit aber auch eben Erinnerungslücken an. Also da gibt es diese Schwärze, in die sie immer wieder hineintaumelt, weil da etwas so Schmerzhaftes ist, dass das Denken eben einfach nicht mehr weitergeht. Und ich finde, es ist eine der ganz großen Leistungen des Comics, diese eben auch als solche zu zeigen. Einerseits zeichnerisch, durch so undurchdringliche Stellen, aber andererseits auch durch die Erzählung selbst, die immer dann abbricht, wenn sich für Emmy eben wieder so ein Erinnerungsloch auftut. Ja, und das Buch ist ja eben auch nicht chronologisch erzählt, sondern springt durch die Zeiten. Und in diesem Kontext sind eben Bilder auch eminent wichtig.
Die Perspektive der Verfolgten hat oft keine Bilder. Das heißt, wir setzen wirklich, also ich setze im Dialog mit Emmy jetzt ihre Erinnerungen in ein Bild um und kann mit ihr gleichzeitig auch über dieses Bild sprechen. Anhand dieser Zeichnungen stellen sich neue Fragen, neue Erinnerungen kommen sogar dazu. Und so werden diese Bilder verflochten mit ihrer Geschichte. Und ich glaube aber trotzdem, dass die Zeichnung eben auch Möglichkeiten hat, über zum Beispiel die schweren Stellen, die Stellen, wo Gewalt vorkommt, auch in einer Form zu erzählen, die erzählt, die sehr deutlich erzählt, was geschehen ist, aber gleichzeitig auch eine Form der Abstraktion zum Beispiel machen kann oder der Andeutung oder des Ausschnitts, die ermöglicht, dass ich jetzt diese Gewalt erzähle, ohne dass ich sie reproduziere oder gar ästhetisiere.
Das Buch ist dabei ja auch nicht nur eine Graphic Novel, sondern auch Teil eines Forschungsprojektes über visuelle Kunst und Genozidforschung. Ja, eine kürzere Version von Emmy Arbeitsgeschichte hat Jelin nämlich schon 2022 im Sammelband Aber ich lebe veröffentlicht. Und in der jetzigen Langversion gibt es auch einen Anhang mit zwei Sachtexten. Da wird dann erklärt, dass erst in jüngeren Jahren auch Erinnerungen von überlebenden Kindern wirklich intensiv Gehör geschenkt wird. Also warum hat denn das so lange gedauert und warum war es auch für Emmy Abel so schwierig, darüber zu sprechen?
Ja, das hat natürlich vielfältige Gründe. Einer ist auf jeden Fall darin zu suchen, dass die Erinnerungen der Kinder oft sehr assoziativ und bruchstückhaft waren. Das waren mitunter Flashbacks, die Emmy Abel auch immer wieder hat. Und sie wurden eben auch nicht ernst genommen, wie Kindern ja generell in vielen Nachkriegssystemen wenig zugehört wurde. Und es herrschte außerdem ja ein sehr großer Druck, nach vorne zu sehen, alles zu verdrängen. Also im Täterland Deutschland ging es natürlich um Schuldabwehr und Wiederaufbau. Aber auch im neu gegründeten Israel, so beschreibt es Emmy Abel, wollte anfangs kaum jemand über die Vernichtungslager sprechen. Also man wollte eben in diese strahlende jüdische Zukunft gemeinsam aufbrechen. Und manchmal, sagt Emmy Abel, wurde den europäischen Jüdinnen und Juden sogar der Vorwurf gemacht, sie hätten sich wie Lämmer zur Schlachtbank führen lassen, Zitat. Ja. Und für Kinder wie Emmy und ihre beiden überlebenden Brüder war das natürlich absolut verheerend. Nicht nur hatte man ihnen die Familie geraubt, sondern auch jegliche Form von Kindheit, die sie eben zu selbstsicheren Erwachsenen hätte machen können. Und so war dann da eben überhaupt kein Ort für diese quälenden Erinnerungen und für Worte dafür.
Ja, und es bleibt eben nicht nur bei diesen Erinnerungen. Ne? Also bei Emmy führt das dann zu einem psychischen Zusammenbruch, mit dem dieses Buch auch beginnt, der neben den Erfahrungen der Shoah dann noch einen weiteren Abgrund öffnet.
Genau, also Ende der 70er Jahre mit 40 Jahren kann Emmy einfach nicht mehr und sie vertraut sich dann ihrer Psychotherapeutin Hannah an und das wird ihre ja schwerste, aber auch wichtigste Zeit, weil sie sich selbst dazu zwingt, sich zu erinnern. Und dann auf einmal erinnert sie sich eben an noch etwas, für das es zuerst auch keine Worte gab. Das sollte aber auf ihren Wunsch hin unbedingt in diesen Comic. Nach dem Krieg nämlich wurden Emmy und ihre Brüder gemeinsam mit mehreren anderen jüdischen Kindern von einem überlebenden holländisch-jüdischen Ehepaar aufgenommen. Und Emmy war zu dieser Zeit 8 Jahre alt und sehr durch eine Tuberkulose geschwächt und lag die meiste Zeit im Bett. Und während dieser Zeit und auch noch nach der Emigration dieser gesamten Pflegefamilie nach Israel hat der von allen vergötterte Pflegevater sich an ihr vergangen. Also er hat sie immer wieder vergewaltigt, als sie krank im Bett lag und auch noch danach.
Also wie geht der Comic mit dieser Ungeheuerlichkeit um, also dass ein Überlebender dann selber zum Täter auch noch wird?
Ja, er zeigt eben, was es Emmy für eine Kraft kostet, diese Geschichte als ihre eigene erstmal anzunehmen und sie dann auch noch zu erzählen. Also sogar ihr einer Bruder hat ihr das gar nicht geglaubt und das zeigt einfach, wie mutig sie ist. Aber es zeigt auch, dass es auch noch im größten Leid ja Schattierungen und Ambivalenzen gibt, die wie das Leid selbst eigentlich kaum auszuhalten sind. Ja, also sie nimmt sich hier auch selbst schonungslos nicht aus, wenn sie sagt, dass ihre Mutter vielleicht überlebt hätte, wenn sie nicht fast ihr ganzes Essen im Lager an die Kinder weitergereicht hätte. Oder einmal stürzt die Mutter ohnmächtig zu Boden und Emmy hält sich mit aller Kraft davon ab, zu ihr zu gehen, weil sie sonst beide umgebracht worden wären. Ja, und ja, das ist eben das zutiefst Menschliche an dieser Geschichte, dass sie wirklich nie schwarz-weiß erzählt, auch im wörtlichen Sinne nicht, denn es gibt eben sehr viele Farben von bunt bis düster. Und es geht eben um dieses doppelte Leben, das Emmy bis heute lebt. Ein alltägliches, funktionierendes. Das ist natürlich bis heute niemals unbedroht für jüdische Menschen. Mhm. Sie ist aber im Moment, das hat mir Barbara Jelling gesagt, außerhalb Israels und in Sicherheit. Und es ist aber neben diesem Alltag auch immer die Geschichte des Verlustes und des Schmerzes, die nie aufhört. Und trotz allem ist sie eben eine Heldin und die Heldin dieser Geschichte und ein sehr inspirierendes Beispiel für Selbstbehauptung und Überlebenswillen.
Was ihre Geschichte, ihr Leben aber auch erzählt, ist diese Frau, Emmy Abel, die daraus nicht in Sprachlosigkeit, Isolation, Schmerz oder Härte verblieben ist, die sich in der Mitte des Lebens in einem Jahrzehnt der Therapie mit unglaublicher Kraft diesen Erlebnissen und diesen Traumata gestellt hat und die dann angefangen hat zu sprechen und die letztlich einen Ort geschaffen hat in sich und um sich herum. Ein Ort der Verständigung, der für ihre Familie, für ihre Töchter, für ihre Enkel Frieden bedeutet und Zugewandtheit schafft für die Menschen um sie herum, die sagt, dass es ihre Botschaft respektiert, Menschen, die anders sind und die sich aber gleichzeitig auch nie verleugnet, die sogar eine große Portion Humor hat, die also ihre Erfahrung von Gewalt nicht in Hass verwandelt. Und das ist eine unglaubliche Kraft.
Ja, das spürt man förmlich an dieser Beschreibung. Vielleicht noch abschließend, welches ist dieses, ja, das stärkste Bild in dieser Graphic Novel?
Da gibt es unheimlich viele, aber für mich war es das Bild des Teelöffels. Emmy besitzt von ihrer Mutter nämlich nur noch eine einzige Sache, einen kleinen Teelöffel. Und der steckt immer in ihrer Zuckerdose auf dem Tisch. Und sie sagt, sie hatte ihn berührt und ich berühre ihn. Das ist eben das Einzige, was ihr von ihr geblieben ist.
Emmy Abel, Die Farbe der Erinnerung, ist bei Reprodukt erschienen, ganz frisch, hat 192 Seiten, kostet 29 Euro. Und Sonja Eismann, herzlichen Dank für diese vielen, vielen Hintergrundinfos dazu.
Danke auch.
Figuren- und Objekttheater, das ist keine intellektuelle Umschreibung für Kasper und Seppel. Das ist ein ernstzunehmendes Genre. Die Schaubude Berlin zum Beispiel hat auch einen breiten Abendspielplan für Erwachsene aufgestellt und zeigt jeden Herbst mit dem Festival Theater der Dinge, was im Objekttheater international gerade State of the Art ist. Diesmal sind 12 Produktionen aus Europa, Kanada und Taiwan zu sehen, eingeladen unter dem Motto Spielräume. Barbara Behrendt hat dieses Festival besucht.
Gut 20 Menschen sitzen um einen Tisch, über den ein schleimiges Etwas robbt. 8 Beine hat es, keinen Kopf. Das ist, erklärt der flämische Choreograf Ugo de Haes, ein soeben geschlüpfter Roboter. 50 davon züchte er in seinem Keller, um damit eine Tanzkompanie aufzubauen. Denn Menschen, die sind einfach zu teuer, wenn man als Choreograf Geld verdienen möchte.
So, I was looking around how these rich people do it to become rich. One of the first things I noticed that they have tendency to replace their workers with robots and with computers. So I fired immediately all my dancers.
Reiche Unternehmer ersetzen ihre Arbeiter durch Computer. Also habe er ebenfalls seine TänzerInnen gefeuert. Seine Inszenierung entpuppt sich zu einer augenzwinkernden, gesellschaftskritischen Parabel. Um die Roboter zu programmieren, muss nämlich ein unterbezahlter Assistent dran. Und mit künstlicher Intelligenz sind die Roboter zwar schlau, aber nicht kreativ. Stolz präsentiert de Haes am Ende das beste Roboterballett, das man jemals sehen wird. Greifarme fahren auf und ab, kreisen wie Schlangen umeinander. Ziemlich enttäuschend, der Maschinentanz. Und das soll er auch sein. Diese international gefeierte Inszenierung Simple Machines steht exemplarisch für das Festivalmotto Spielräume. Denn beim Ausloten von Spielräumen gerät man an deren Grenzen. Hier die Beschränkung der Maschine im Vergleich zum Menschen. Dass das Festival damit auf die Begrenzung seiner eigenen Kunstgattung hinweist, spricht für es. Doch das Motto soll nicht nur auf ästhetische Fragen verweisen, sagt Tim Sandweg, der Leiter der Schaubude.
Und dann dieses Thema Spielräume kam auf, weil ich dieses Wort Anfang des Jahres ganz oft gehört habe im Zusammenhang mit Inflation. Und dachte, das matcht doch total gut. Einerseits diese inhaltliche Frage, wo verändern sich denn gerade Möglichkeitsräume durch äußere Einflüsse? Und da haben wir ja gerade sehr viele Beispiele. Das sind ja nicht nur finanzielle, sondern auch politische Einflüsse. Und auf der anderen Seite aber zu betonen, dieses Spielerische vom Puppentheater.
Roboter mag man im Objekttheater vielleicht erwartet haben, aber Brettspiele? Gleich 2 haben die KuratorInnen eingeladen. Utopia kommt vom Figurentheater-Duo Trickster P aus der Schweiz. 5 Gruppen A4 SpielerInnen sitzen dabei um eine quadratische Platte, die Erde. Hölzerne Karten repräsentieren Pilzkulturen, Tiere, Pflanzen oder Menschen und sollen so platziert werden, dass das Gleichgewicht bewahrt wird.
Konsequenzen. Diese Tiere haben nichts, wovon sie sich ernähren können und bewegen sich in Richtung der nächsten Nahrungsquelle hin. Diese Menschengemeinschaft hat gerade noch sehen können, wie seine Nahrungsquelle davongegangen ist und verschwindet aus dem Territorium. Pilzgemeinschaft bleibt unverändert.
Geraten die Gemeinschaften in Schieflage, stirbt eine aus. Und MitspielerInnen, die sich gerade noch wild fremd waren, debattieren leidenschaftlich, wie man das verhindern kann. Sodass der Spielleiter Ilja Luginbühl zwischendurch beruhigen muss.
Es ist nur ein Spiel.
Aber kann man Brettspiele zum Objekttheater zählen? Jedenfalls sind sie dort gerade ein Trend. Im besten Fall müssen sich MitspielerInnen wie in Utopia intensiv mit politischen Fragen beschäftigen. Weniger gut gelingt das bei How to Fuck Up the Revolution von Uncertain Studio aus Taiwan. Nur 5 Menschen spielen mit erfundenen Nonsenscharakteren um die Regeln der neuen Welt nach einer Revolution. Doch nicht mal der Spielleiter kennt die exakten Regeln. Das läuft bei jedem heimischen Spieleabend besser. Die Produktion ist fast die einzige aus dem außereuropäischen Raum. Das hat, laut Sandweg, mit Geld und mit Nachhaltigkeit zu tun. Möchte man ein Gastspiel für 1-2 Aufführungen um die ganze Welt fliegen? Um außereuropäische Kunst einzuladen, braucht es in Zukunft deutlich mehr Kooperationen mit anderen Festivals. Neben dem Roboterballett und den Brettspielen ist auch das klassische, poetische Figurentheater vertreten. Und auch dort werden Spielräume ausgelotet. In der Fluchtgeschichte Rebetiko vom Anima-Theatre aus Frankreich etwa verschmelzen Puppen und animierte Bilder auf 2 Spielflächen zu einer ungewöhnlich lebendigen Ästhetik. Und obwohl sich die Gruppen auch in diesem Jahr mit politischen Themen wie Flucht, Klima, künstliche Intelligenz beschäftigen, so steht doch das Spielerische diesmal im Mittelpunkt.
Es hat da nicht unbedingt was mit Leichtigkeit zu tun, sondern manchmal hilft das Spiel ja Dinge, die man eigentlich nicht verbalisieren kann, weil sie so schwer sind, sie dann doch zu erzählen. Und dafür ist Spiel, glaube ich, ein ganz toller Modus.
Das Objekttheater hat bekanntlich die Freiheit, unmögliche Körper auf die Bühne zu stellen, nicht nur den eigenen. Welche emotionalen und politischen Möglichkeiten das eröffnet, zeigt das Festival in schöner Bandbreite, ohne Menschen durch Roboter zu ersetzen.
Das Festival Theater der Dinge in Berlin läuft noch bis Donnerstag. Rucksäcke über Rucksäcke in allen Formen und Farben. Es sind Fotos, die fast wie Produktwerbung wirken, doch eine ganz andere Geschichte eigentlich erzählen, nämlich die von Migranten auf dem Weg oder auf der Flucht. Der Künstler Tom Kiefer hält in seinen Bildern das fest, was sie zurücklassen müssen. Also Menschen, die ohne Ausweispapiere meistens auf der amerikanischen Seite der Grenze dann aufgegriffen werden. Arndt Peltner war vor kurzem im südlichen Arizona für uns unterwegs und er hat Tom Kiefer getroffen, der selbst sagt, er wolle mit seinen Bildern zum Nachdenken anregen.
Die Kleinstadt Ajo im Süden Arizonas wirkt wie aus einem Tarantino-Movie. Umgeben von einer weitläufigen Militärbasis im Norden und Westen, dem Land der Tohono O'odham Nation im Osten und dem Organ Pipe National Monument im Süden. Einst wurde hier Kupfer abgebaut, doch das ist lange her. Ajo ist mit knapp 3000 Einwohnern die letzte größere Gemeinde vor der mexikanischen Grenze. Der Highway 85 bringt einen von Norden kommend zum zentralen Plaza, einem im spanischen Kolonialstil gehaltenen Platz, der von einstöckigen Gebäuden umrahmt ist. Und hier wartet an einem brütend heißen Tag schon Tom Kiefer, Künstler, Fotograf und Grafiker, der seit 2001 in Ajo lebt. Ich bin hierher gezogen und wollte mich ganz aufs Fotografieren konzentrieren, Amerika dokumentieren. Und das ist auch irgendwie passiert. Aber anstelle rauszugehen, um die Bilder zu machen, kam Amerika hierher zu mir. Sein Studio und sein Archiv im ersten Stock erreicht man über eine steile Holztreppe. Im Gebäude selbst ist es angenehm kühl. Tom Kiefer führt mich zuerst in sein Archiv, einen rund 30 Quadratmeter großen Raum voller überladener Tische, Regale, Boxen. Es wirkt auf den ersten Blick wild durcheinander, doch schnell merkt man, hier gibt es eine ganz bestimmte Ordnung. Alles ist an seinem Platz, so wie es Kiefer für seine Fotos braucht. Wenn man alles zählt, jede Münze, jede Zahnpasta, Zahnbürste, dann wären es sicherlich Hunderttausende von Einzelstücken. All die Gegenstände und Objekte, Decken, Kleidung, Spielsachen, Gürtel, Schnürsenkel, sogar Briefe und Fotos, hat er über mehrere Jahre in seinem damaligen Job als Hausmeister in einer Border Patrol Station südlich von Ajo gesammelt, in die aufgegriffene Migranten zuerst gebracht wurden. Angefangen hat alles mit Konserven, die die Menschen auf ihrem Weg durch die Wüste nach Norden bei sich hatten. Diese Lebensmittel, die die Migranten und Asylbewerber mit sich trugen, wurden zuerst weggenommen und in den Müll geschmissen. Ich fand das schrecklich, man schmeißt doch kein gutes Essen weg. Also bin ich zum Leiter der Station gegangen und habe ihn gefragt, ob ich die Konserven nicht lieber zur lokalen Foodbank bringen könne. Er erlaubte das, das war so Mitte 2007. Damit hat das Projekt begonnen, denn als ich die Konserven aus den Containern fischte, waren da auch Bibeln, Rosenkränze, viele Familienfotos.
a rosary, a cache of family photographs.
10 Jahre lang hat Tom Kiefer als Hausmeister in der Border Patrol Station gearbeitet, bekam aus nächster Nähe mit, was die Grenzbeamten von den Habseligkeiten der Migrantinnen und Migranten als unnötig oder potenziell gefährlich einstuften und was so in den Müllcontainern landete. Es war fast alles, was sie bei sich hatten. Er nahm es mit zu sich, sein Archiv wuchs Tag für Tag. Mit seinen feinfühligen und respektvollen Fotos dokumentierte er alles, wie sein Bild von dutzenden Zahnbürsten zeigt.
Well, they're red, white and blue toothbrushes.
Es sind rote, weiße und blaue Zahnbürsten, 50 an der Zahl. Das sind Sachen, die die Leute bei sich hatten, als sie zu uns gekommen sind. Es ist in den Farben Amerikas, rot, weiß und blau. Es geht gar nicht patriotischer.
It doesn't get more patriotic than that.
Fotos von Geldbörsen, Schnürsenkeln, Schuhen, Rucksäcken, Haarbürsten, Tüchern, Jeanshosen in allen Größen, von Erwachsenen und Kindern. Einfach nebeneinander liegend, aufgereiht, aufgestapelt. Alle Bilder im Zeichen von El Sueño Americano, The American Dream, der amerikanische Traum. Das ist der Name seines Projektes. Tom Kiefer zeigt mit seinen stillen und unaufgeregten Fotos, die nur Objekte zeigen, doch jedes für sich eine eigene Geschichte erzählt, was dieses für viele weit entfernte Thema Migration eigentlich ist. Eine Geschichte von ganz normalen Menschen auf ihrem Weg in ein hoffentlich besseres Leben.
I mean, like this right here, this, water bottle.
Dieses Bild einer Wasserflasche hier, umwickelt mit Isolierband, die sah wie eine Skulptur aus, ein Kunstwerk. Ich brachte sie nach Hause und ließ sie fast 5 Jahre lang liegen. Ich wusste nicht, wie ich es fotografieren sollte. Ich versuchte es mit unterschiedlichem Hintergrund, mal draußen gegen den Himmel, aber nichts passte. Und dann kam es mir eines Tages, ich legte sie auf einen Untergrund, den ich mit Isolierband überzogen hatte. Tom Kiefer hat über die Jahre hunderte solcher Fotos gemacht. Er ist noch lange nicht fertig mit seiner Dokumentation, doch ihm läuft die Zeit davon.
Yeah, I mean, I have Parkinson's, that's, you know, kind of definitely impacting my balance and mobility.
Ich habe Parkinson, das beeinflusst meine Balance und meine Mobilität schon sehr. Dann hoffe ich noch, dass irgendeine Organisation oder irgendjemand kommt, um das Projekt weiter zu finanzieren, die die Bedeutung und den Bildungswert dieser Arbeit erkennen und einfach fragen, Mr. Kiefer, was brauchen Sie? Denn ich war bislang mehr ein Einzelkämpfer. Aber ja, ich mache weiter, bis es nicht mehr geht und werde dann wohl alles spenden.
I'll just do this until I can't anymore. And then just donate all this, the archive of material.
Der Künstler Tom Kiefer und seine Fotos von migrantischen Habseligkeiten aus der Gegend um Ajo in Arizona.
Fundstück.
Eine bunt erleuchtete Jukebox hat Laurie Anderson im Januar 1977 in der New Yorker Holly Solomon Galerie aufgestellt. Der Automat war mit 24 kurzen Geschichten und Gedichten der Avantgarde-Künstlerin bestückt. Für einen Obolus von 25 Cent ließ sich eines der Stücke abspielen. Die Erzählweise der Arbeiten wirkt oft träumerisch absurd und beruht auf Andersons Abneigung gegenüber traditionellen Erzählformen. Mit dem Stück »Sch« thematisiert sie ein verbindendes Element verschiedener Sprachen.
Laurie Anderson ist das mit Sch, ein Fundstück von Paul Paulun.